Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Und bevor wir richtig ins Thema starten, hier eine kleine Geschichte zu meinem Werbepartner dieser Podcast-Episode. Wie die meisten von euch wissen, bin ich stolze Besitzerin der zauberhaften, buscheligen, wundervollen Dudel-Mischlingsdame Lola. Lola ist nicht nur meine treue Begleiterin, sondern auch ein bedeutender Teil meiner Familie. Sie ist wirklich unser aller Herzwärmer. Sie ist stets da, wenn jemand traurig ist oder Hilfe braucht. Deshalb ist es mir besonders wichtig, ihr hochwertiges Hundefutter zu geben. Und genau das habe ich bei Green Pet Food gefunden. Ihr Futter auf Insektenbasis und aus pflanzlichen Zutaten ist nicht nur gut für Lola, sondern auch für unsere Umwelt. Ich finde es großartig zu wissen, dass ich eine nachhaltige Wahl für meinen Liebling und uns alle treffe. Wenn du auch das Beste für deinen Hund und die Umwelt möchtest, schau doch mal auf der Website von Green Pet Food vorbei. Dort findest du eine große Auswahl an leckerem Hunde- und Katzenfutter. Mit dem Rabattcode SCHWANZWEDELN15, alles zusammengeschrieben, erhaltet ihr dort in den kommenden Monaten einen speziellen Rabatt. Der gilt allerdings nicht auf Probierpakete und erst ab einem Warenwert von 29 Euro. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ich freue mich sehr, heute eine ganz besondere Expertin bei mir begrüßen zu dürfen, Dr. Heike Will-Hofmann von Die Tierärztinnen. Heike leitet eine moderne und gut ausgestattete Kleintierpraxis, die für ihre ganzheitliche Tiermedizin bekannt ist. In ihrer Praxis werden modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden angeboten. Darüber hinaus umfasst das Angebot auch Physiotherapie und Alternativmedizin. Die Freude am Beruf steht für die Mitarbeiter dort an erster Stelle. Und das finde ich ganz toll, denn angeblich herrscht in der Praxis eine familiäre Atmosphäre. So habe ich es zumindest im Internet gelesen. Leider habe ich es noch nicht persönlich erfahren dürfen. Heute sprechen wir über ein äußerst wichtiges Thema: Impfungen und Gesundheitsvorsorge und Vorbeugung bei Hunden. Heike wird uns Einblicke in die neuesten Entwicklungen und die bewährten Methoden im Bereich Hundegesundheit geben. Und wir werden darüber sprechen, warum Impfungen so entscheidend sind, welche Krankheiten durch sie verhindert werden können und wie Hundebesitzer die Gesundheit ihrer Vierbeiner langfristig schützen können. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und sage herzlich willkommen, liebe Heike.
Ja, vielleicht darf ich noch mal als erstes mich für die Einladung recht herzlich bedanken. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir die Gelegenheit bekommen, über so ein wirklich wichtiges Thema einfach mal zu sprechen. Und ja, kleine Korrektur, ich leite sie mit meiner Praxispartnerin. Ja, wir sind eine Gemeinschaftspraxis und ich bin die Seniorpartnerin. Genau. Und dadurch ist es auch sehr, sehr schön, dass ich weiß, dass die Zukunft der Praxis gesichert ist, weil meine Partnerin genauso alt ist wie meine Kinder. Das heißt, von daher ist die Stabilität der Praxis gewährleistet. Ansonsten, ja, es ist alles völlig richtig. Wir bieten ein sehr, sehr breites Spektrum. Und das, was wir heute bieten, das ist die Quintessenz meines Plans von 20 Jahren, weil ich genau das immer wollte. Ein Zentrum gründen, wo wir möglichst alles in einem Haus für die Patientenbesitzer anbieten können. Ansonsten zu meiner Person. Ich bin seit 40 Jahren in der Tiermedizin tätig als praktische Tierärztin, davon 30 in Selbstständigkeit, 20 Einzelpraxis und 10 Jahre Gemeinschaftspraxis. Mein Schwerpunkt sind Chirurgie und alternative Methoden. Ich sage immer, wir versuchen, die Optionen und das Know-how einer Klinik zu bieten bei dem Kuschelfaktor einer Familienpraxis. Ja, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass man den Menschen einfach mit ins Boot holt. Und der Fokus liegt einfach nicht auf dem Tier, sondern genauso auf dem Tier mit seinem Menschen. Was das Thema Impfung angeht, es gibt keine Verpflichtung mehr in Deutschland, sein Tier zu impfen. Heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem von ganz, ganz immens großer Wichtigkeit ist, dass man eine Impfkultur hat. Wen das näher interessiert, wir halten uns an die Empfehlung der STIKO. Das ist die Ständige Impfkommission, die immer wieder neu überarbeitet, denn Tiermedizin oder Medizin generell ist nicht statisch, das ist Bewegung. Ja? Und es ist ganz wichtig, immer wieder neu auf das einzugehen, was gerade sich in der Welt tut. Und da tut sich ja durch viele Tierschutzprogramme, durch Importe von Tieren unfassbar viel. Und deswegen halten wir uns in der Regel an die STIKO. Wie gesagt, wer das mal nachgucken möchte, findet man einfach im Internet. Bei der Stiko ist es so, die bieten ein Schema an, quasi wie eine Ampel. Das heißt, 3 Punkte ist eine Erkrankung, wo sie sagen würden, da sollte jedes Tier jederzeit dagegen geschützt sein. 2 Punkte ist, kann man machen, kommt auf die jeweiligen Gegebenheiten an. Und 1 Punkt ist nur in Ausnahmefällen. Das heißt, die Impfungen, die von der Stiko angegeben werden, als wirklich für jedes Tier schützenswert jederzeit, ist die Leptospirose, die Parvovirose und die Staupe.
Du hast jetzt 3 so wunderbare Fremdwörter benutzt.
Genau.
Staupe kenne ich tatsächlich irgendwie schon. Das ist, glaube ich, dieser Zwingerhusten oder so. Ist das das Gleiche?
Nee.
Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, um was für Krankheiten es sich da handelt.
Das ist auch einfach erklärt. Das eine ist die ansteckende Leberentzündung. Ja, spielt heute in der Regel nicht mehr diese Rolle, ist aber eigentlich meistens als Kombi-Impfstoff mit enthalten. Dann hätten wir, ganz wichtig, Leptospirose. Bei der Leptospirose ist es wichtig zu wissen, es ist eine Zoonose, das heißt, es ist eine übertragbare Erkrankung auf den Menschen. Der Überträger sind zum Beispiel Ratten, die ihr Pipi in eine Pfütze oder in Bachwasser geben. Und da Hunde, nicht alle, aber die meisten Hunde super gerne schwimmen gehen, ist das halt einfach eine der Infektionsquellen. Ja, und Leptospirose ist einfach wirklich ja, eine Krankheit, die ganz wichtig und ernst zu nehmen ist. Dann haben wir Parvovirose. Parvovirose, genau dasselbe. Landläufig meistens bekannt unter Katzenseuche. Weil ursprünglich ist der Erreger verwandt mit dem Katzenseuche-Erreger der Katze, also wirklich der Katze, daher der landläufige Name. Und ich kann gerne dazu ein persönliches Beispiel geben. Ich bekam einen Golden Retriever, das ist aber schon etliche Jahre her. 2 Jahre alter Rüde, wunderschönes Tier. Um 10 Uhr wurde er mir vorgestellt mit Durchfall. Ganz normaler Durchfall. Ja. Allgemeinbefinden bestens, dem Hund ging's gut. Um 2 Uhr wurde der schon liegend in die Praxis gebracht. Ja. Ich habe ihn dann stationär aufgenommen und habe ihn dann begleitet in den folgenden Stunden. Und abends um 10 schied er eine riesen Blutlache sowohl aus dem After als auch aus dem Maul aus und war einfach tot. Und der ist definitiv an Parvovirose gestorben. Und wenn man das einmal erlebt hat, ja, dann ist das ein sehr, sehr einprägsames Erlebnis und man möchte das nicht nochmal wieder haben.
Ja. Das glaube ich.
Staupe ist auch sehr, sehr wesentlich. Allerdings muss man dazu sagen, Staupe ist etwas, was wir Gott sei Dank bei uns selten sehen. Und ich sage immer, während des Studiums hatten wir einen Staupefall. Es gibt verschiedene Verlaufsformen der Staupe, auch die nervöse Form. Und es war ein Hund in diesem Stadium. Und da sind wir alle hingepilgert wie zu einer Ausstellung, weil sowas hatten wir noch nie gesehen. Ja, also Gott sei Dank, auch das ist deutlich weniger geworden, wird aber von der STIKO trotzdem noch als Chorimpfung empfohlen.
Mhm. Aber das ist nicht das Gleiche wie der Zwingerhusten, oder?
Nein. Zwingerhusten, wirklich wie der Name schon sagt, ist eine Erkrankung, die die Atmungsorgane betrifft. Ja, Kehlkopf kann auch mal absteigen. Und das ist etwas, daran kann man sterben, aber eher selten. Das ist wirklich für die 3 Wochen, wo die Hunde das haben, sehr, sehr quälend. Ja, man muss auch wirklich bei sehr jungen oder sehr alten Patienten, bin ich da auch extrem, wirklich auch vorsichtig. Aber in der Regel, wie gesagt, daran stirbt man nicht.
Okay, gut. Also ich finde es ja schon mal ganz wichtig, dass du diese Seite von der STIKO genannt hast. Die würde ich auch sehr gerne hier bei mir in den Folgennotizen verlinken, weil das finde ich toll, dass es einem sozusagen einen Anhaltspunkt über die Impfungen gibt. Wann wäre denn, also ich kenne das noch, Welpen werden ja direkt nach der Geburt, also gibt es eine Empfehlung, dass sie da geimpft werden sollen. Ne? Was ist denn eure Empfehlung? Wann soll ein Hund geimpft werden und wie oft muss man das wiederholen?
Also ganz ehrlich, als erstes direkt nach der Geburt habe ich jetzt wirklich noch nie gehört.
Nee, aber so in den ersten Wochen, also während sie noch beim Besitzer der Mutter sozusagen
also
sind.
Also in den ersten Wochen, das ist völlig richtig. Dazu muss man aber sagen, was ganz, ganz wesentlich ist beim Welpen, ist eine vorausgegangene, wirklich gründlich durchgeführte Entwurmung. Weil die Welpen Würmer, also quasi mit Würmern schon geboren werden, ja, die mütterlich übertragen werden, auch über die Milch. Das heißt, normalerweise empfiehlt man immer ein bisschen unterschiedlich, aber der Standard ist, dass man so sagt, ab der 2. Lebenswoche, alle 14 Tage sollte man entwurmen. Ja, warum? Warum ist das so wesentlich? Eine Impfung setzt auf die Immunabwehr des Körpers. Und wenn der Körper schon damit beschäftigt ist, sich mit anderen Erregern, wie zum Beispiel Würmern, auseinanderzusetzen, dann ist es ja klar, dass er dann nicht mehr die Kraft hat, das Immunsystem nicht mehr die Kraft hat, den Impfschutz aufzubauen, den wir uns aber wünschen. Ja? Deswegen ist wirklich die erste Frage bei der Erstuntersuchung eines Welpen, wie ist er denn entwurmt? Ja, und da kann ich nur auch hier die Gelegenheit mal nutzen, eine herzliche Bitte an die Züchter zu richten, ja, gebt uns doch ein Merkblatt mit. Ja, wie oft stehen wir hier, dann versuchen wir den Züchter zu erreichen, um zu wissen, mit welchem Präparat, wie oft, wann das letzte Mal und hat er danach nochmal Muttermilch getrunken? Ja, um einfach diese Fragen zu klären. Und das wäre uns eine große Hilfe, wenn einfach die Züchter routinemäßig das, diese Fragen und sofort über ein Merkblatt beantworten würden. Aber ansonsten halten wir das hier so, dass wir ein Tier, von dem wir nicht wissen, ob es überhaupt irgendeine Form von Wurmkur erhalten hat, würde immer erstmal eine Wurmkur verabgereicht bekommen. So, und dann gehen wir an die Impfung. Da erfolgt in der Regel die erste Impfung mit der 8. Lebenswoche. In der Regel ist es noch bei den Züchtern. Warum? Das macht einen wirklich einen großen Sinn. Wie ich eben schon gesagt habe, die Wirkung einer Impfung ist abhängig von dem Zustand des Immunsystems. Ja? Und ein Halterwechsel für einen Welpen weg von seiner Mutter, weg von seinen Geschwistern, in sein neues Zuhause, bewirkt einen Stress des Immunsystems. Das heißt natürlich nicht, dass der Welpe das nicht verkraftet. Ja, wenn das ein gesunder Kerl ist, dann schafft er das locker. Aber idealerweise sollte man nicht ungeimpft abgeben. Ja, und wenn ich zum Impfen geholt werde, ich bitte immer meine Züchter zu sagen, hier, wenn es geht, bitte nicht impfen und am nächsten Tag abgeben. Lasst uns ein paar Tage Zeit dazwischen, ja, damit der Welpe einfach, wenn er wirklich eine Impfreaktion hat, die nicht auch gleich noch im neuen Zuhause erleben muss. Ja, das sind einfach für mich so Basics, die es den Kleinen wirklich ermöglichen, einen guten Start ins Leben zu bekommen.
Darf ich da eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Weil das wäre nämlich hier auch eine Frage auf meinem Zettel sozusagen gewesen. Also von uns Menschen kennt man das ja, dass wir Impfreaktionen haben.
Ja.
Fieber oder Schwäche, dass wir mal einen Tag lang irgendwie so platt liegen. Ja. Ist das bei Hunden so ähnlich oder kann das bei Hunden so ähnlich sein?
Das ist bei Hunden ganz genauso. Ich sage immer auch, ein Hund ist kein Auto, das ist ein Lebewesen. Ja? Und es kann bei 100 Runden so verlaufen, bei 101 muss das noch lange nicht so sein. Ja? Deswegen ist es auch ganz, ganz wesentlich, dass man im Gespräch mit dem Besitzer bleibt. Ja, weil ein Besitzer, also nicht gerade beim Welpen, aber ein Besitzer weiß ja in der Regel, wie reagiert der Hund. Und es gibt Hunde, die sind so empfindlich, die darf man noch nicht mal an der Impfstelle berühren. Ja, ich meine, es ist logisch, ja, wir haben an dieser Stelle den Erstkontakt mit dem Erreger, da tut sich auch wirklich was. Und wenn ich das weiß, dann reagiere ich da. Dann kriegt er gleich was gegen Schmerzen. Und dann kommt es erst gar nicht dazu, dass sich das so hochschaukelt. Was wiederum dazu führt, dass die Besitzer froh sind, dass der Hund froh ist und die Impfung wird wesentlich besser verkraftet.
Cool, super. Aber zurück zum Thema, die nächste Impfung nach der Impfung in der 8. Woche.
Genau. Dann sind wir bei der 12. Woche. Ja. Und dann haben wir mit der 16. Woche nochmal eine Impfung, dann mit dem 15. Lebensmonat. Und wir versuchen immer die Tollwut irgendwo dazwischen zu platzieren. Ja, also vor der 12. Woche ist keine Tollwutimpfung sinnvoll, aus einem ganz einfachen Grund. Eine Hündin gibt über die Milch ihren Welpen mütterliche Abwehrstoffe mit, Antikörper. Und diese Antikörper werden aber, wenn die Muttermilchgabe beendet ist, abgebaut. Und es ist ein Problem, es gibt so eine gewisse immunologische Lücke, wo der Muttermilchschutz nicht mehr ganz vorhanden ist, aber der Impfschutz noch nicht voll greift, weil die mütterlichen Antikörper ihn zum Teil inaktivieren. Ja, das weiß man. Deswegen empfiehlt man dieses Impfschema, weil man dann diese Lücke schließen kann. Und deswegen sagt man, sinnvoll, Tollwut erst ab dem 3. Lebensmonat zu impfen, ja, weil dann mütterliche Antikörper quasi nicht mehr nachzuweisen sind. Und ganz wesentlich ist auch wirklich für alle Menschen, die vorhaben, mit ihrem Hund in den Urlaub zu fahren, immer wieder das gleiche Problem: ist der Impfschutz entweder noch nicht vorhanden oder das Impfdatum überschritten und sei es auch nur um einen Tag, sagt der Gesetzgeber, ab dem Tag des Impfdatums hast du 3 Wochen Sperre für den Grenzübertritt. Und wir haben uns gerade eben darüber unterhalten. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Dame hier sitzen, die mir sagte, ja, ich weiß nicht, ich glaube, mein Hund hat Epilepsie, also spricht einiges dafür. Ich möchte meinen Hund nicht Tollwut impfen lassen. Könnten wir da nicht was tun? So sprich mit dem Datum oder, ja, habe ich gesagt, definitiv nein. Ja, das ist eine Frage, die kann man nur mit Nein beantworten, ja. Weil das hätte für mich rechtlich deutliche Konsequenzen, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, aber es gibt ja eine sehr, sehr schöne Lösung, also war ein erwachsener Hund, nämlich die Titerbestimmung im Blut. In Drittländern, also wenn wir innerhalb EU reisen, dann genügt der Eintrag in den Impfpass. Aber es gibt manche Länder, die erfordern eine Titerbestimmung. Titerbestimmung heißt, man impft einen Hund, im Blut es werden Antikörper gebildet und die können wir im Blut nachweisen. Und das gibt einen gewissen Wert, den muss dieser Hund haben oder hat er eben nicht. Ne? Und diese Titerbestimmung ist für den Hund völlig unproblematisch. Ich nehme ihm Blut, wir schicken sie ins Labor und dann wissen wir Bescheid. Und als ich der Dame dann sagte, dass es diese Möglichkeit gäbe, hat sie nach dem Preis gefragt. Ich habe gesagt, naja, Pi mal Daumen, 150 oder 70 Euro. Ach nee, dann lasse ich doch meinen Hund lieber impfen. Jo, ne? Das sind so die netten Geschichten, die bei uns dann so nebenbei passieren. Ja.
Ei, ei.
Ja, weil es ist natürlich klar, man trifft seine Urlaubsvorbereitung, nimmt den Impfversicherer dann fest, oh, Donnerwetter, vergessen. Ja, jetzt gibt's natürlich viele Besitzer, die sagen, komm auf gut Glück, ich war da schon 20 Jahre und bin noch nie kontrolliert worden. Aber das ist dann nicht mehr in meiner Verantwortlichkeit. Ja, aber um es ganz klar zu sagen, es gibt bei uns weder Manipulationen am Datum noch am Hund noch am Impfpass.
Richtig so, finde ich auch gut. Du hast ja jetzt so ein paar Empfehlungen gegeben zu den Impfungen. Also grundsätzlich sollte man die eine Impfung, die Tollwutimpfung, dann jedes Jahr wiederholen? Oder wie habe ich das jetzt verstanden?
Nein, Gott sei Dank ist an dem Impfabstand einiges, vieles in Bewegung gekommen. Also wir haben früher alles jährlich geimpft. Ja? Okay. Heutzutage, ja, Gott sei Dank. Ein bisschen abhängig vom Impfstoff. Also wir versuchen immer das größtmöglichste Intervall weiterzugeben. Und das sind im Moment 3 Jahre. Oh, ja, 3 Jahre für Tollwut, für Staupe, für ansteckende Leberentzündung und für Katzenseuche. Ja, mhm. Was man jährlich impft, ist Leptospirose und Zwingerhusten. Ja, und damit sind wir schon mal auf einer ganz, ganz guten Seite, weil ganz realistisch, wenn ein Hund schon mal 14 Jahre alt ist und ich impfe ihn dann, dann kann man ja ganz entspannt sein. Weil es ist immer wieder die Frage, wenn mein Hund älter ist, muss ich ihn denn noch impfen lassen? Natürlich kann man sagen, wenn ein Hund über Jahre durchgeimpft wurde, können wir davon ausgehen, dass er einen guten Titer erreicht. Aber auch da, wenn man sicher gehen möchte, es gibt die Möglichkeit der Titerbestimmung. Die meisten Patientenbesitzer scheuen es nur wegen der Kosten. Aber das kann man durchaus tun. Und was wir auch vielleicht noch gerade mal als Idee dazu, wir haben eigentlich früher immer gesagt, Tollwutimpfung einmal und dann hat sie einen 3-Jahres-Schutz. Und dieser Hund sollte nach der ersten, also war ein Jahr, dann verbracht werden in ein Drittland, musste eine Titerbestimmung haben und lag unterhalb der Titerbestimmung. Ja, da wären wir nie drauf gekommen, wenn ich bei diesem Hund titerbestimmt wurde. Deswegen versuchen wir im Moment zu sagen, okay, wir impfen doch nach dem ersten Impfjahr nochmal nach. Ja. Aber wie gesagt, das ist dann letztendlich, geht es uns eigentlich immer nur darum, eine möglichst gute Beratung zu bieten. Ansonsten ist das Entscheidung des Halters.
Ja, ja, klar. Verstehe. Deswegen wollte ich nämlich jetzt auch mal nachfragen. Es gibt ja auch unter Menschimpfungen, sage ich jetzt mal, das kennt man ja auch noch aus der Corona-Zeit, immer wieder Impfgegner. Und die gibt es mit Sicherheit ja auch unter den Hunde- oder Tierbesitzern. Wie gehst du mit sowas um?
Also als erstes immer entspannt. Vielleicht noch gerade noch als Idee dazu. Man sagt ja, Tollwut ist in Deutschland nicht mehr vorhanden. Ja, dazu muss man vielleicht noch mal ein nettes Beispiel, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut. In Afrika sterben immer noch 100.000 Menschen jährlich an Tollwut. Ja, und es gibt ein sehr, sehr schönes Impfprojekt, Impfen für Afrika, 2-mal im Jahr. Da spendet man die Hälfte des Impferlöses als Tierarzt für dieses Land, um dort dann flächendeckend an der Impfung, zur Impfung beizutragen. Ja, und da sehen wir uns natürlich auch so ein bisschen in der Verantwortlichkeit. Was man wissen muss ist, wenn 70% einer Population, einer Hundepopulation geimpft sind, dann tragen diese 70% die anderen 30 mit. Heißt also, Impfgegner haben im Prinzip den großen Vorteil, wenn es genug gibt, die impfen lassen, hat das für ihren Hund keine Konsequenz. Ja, muss man einfach so sehen. Ansonsten sage ich immer, es ist immer das Team Hund-Mensch, was man vor sich hat. Ja, und deswegen auch diese alte Aussage, ja, ich werde Tierärztin, weil ich Tiere so gerne habe, die hat so einen kleinen Haken. Weil nämlich als erstes haben wir nicht das Tier, sondern den Menschen ja vor uns, mit dem wir in Interaktion treten. Und ich sage immer, für mich, dass wir gute Tiermedizin machen, das ist selbstverständlich. Aber sehr gute Tiermedizin machen wir dann, wenn wir unseren Menschen da abholen, wo er ist mit seinem Hund. Ja, und wenn ich jetzt jemand vor mir habe, der sagt, nee, hier komm, ich bin mir sehr sicher, mein Hund ist ein paar Mal geimpft, ich impfe jetzt nicht mehr, ich weiß, uns passiert nichts. Ja, da kann man natürlich skeptisch sein, aber falls das interessiert, also ich bin halt dadurch, dass ich auch eine Praxis habe für den Menschen, wo ich dann auch den Halter mit ins Boot nehmen kann. Ja, da weiß man heute neurowissenschaftlich und quantenphysikalisch, wissen wir unfassbar viel über die energetisch zwischen den Lebewesen. Das trifft also sowohl für die Menschen zu, als auch das Mensch- und Tierteam. Ja? Und immunsuppressiv wirkt eine schlechte Stimmung. Das haben wir ganz, ganz häufig, einfache Beispiele. Ein Tier ist ein chronischer Hautpatient. Fahren aber die Besitzer in Urlaub ans Meer, juckt sich der Hund überhaupt nicht mehr. Das könnte jetzt daran liegen, dass das Umfeld sich geändert hat. Vielleicht aber auch, weil die Besitzer so entspannt sind, weil sie Urlaub haben. Ja? Also da darf man wirklich ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und gucken, wen habe ich denn vor mir? Habe ich aber eine sehr besorgte Besitzerin, ja, die sagt, was soll ich denn machen? Ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn nicht impfe, was wird uns dann passieren? Würde ich immer, immer, immer sagen, komm, lass uns impfen, ja, weil natürlich ist eine Impfung nicht harmlos, das müssen wir uns alle immer wieder klar machen. Natürlich gibt es auch negative Folgen einer Impfung, ja, deswegen würde ich immer wieder sagen, es ist etwas, was wir individuell für diesen Menschen mit seinem Hund gemeinsam erarbeiten.
Okay, verstehe. Finde ich sehr vernünftig, hört sich gut an.
Aber insgesamt natürlich, aus dem, was wir bis jetzt besprochen haben, sind wir pro Impfung. Ja.
Wie wird denn beim Hund eigentlich geimpft? Ich kenne auch noch diese Schluckimpfung von der Kinderlähmung beim Menschen. Beim Hund ist es aber immer eine Spritze, oder? Nach meiner Erfahrung?
Nein, nicht immer. Es gibt auch nasale oder orale Impfstoffe, wobei ich immer so ein bisschen skeptisch bin. Also es gab mal einen Impfstoff für die Katze, der musste ins Nasenloch geträufelt werden, in beide. Und ich sage mal, ich bin bestimmt besser als jede Katze geimpft, weil ein Nasenloch ging meistens gut. Das zweite hatte ich dann eher im Gesicht. Aber nein, Spaß beiseite. In der Regel, also das, was wir hier empfehlen, ist eine Spritze. Ja. Und vielleicht auch mal kurz zum Ablauf. Bevor ein Tier geimpft wird, steht immer und wirklich immer die klinische Untersuchung voran. Ja, und die beginnt wirklich vorne an der Nase und endet am Ende der Rute. Ja, warum? Weil in der Regel sehe ich das Tier einmal im Jahr und dann ist es in der Regel gesund. Heißt, wenn mir dann etwas auffällt, zum Beispiel, was weiß ich, Schleimhäute ein bisschen blass, dann notiere ich mir das und weiß, wenn der Hund dann kommt und ist krank, dann weiß ich aber, oh, ich habe damals bei der Impfung schon gesagt, Schleimhäute sind bei ihm immer so ein bisschen blass. Ja, das gibt mir dann einfach eine gute Hilfe im Fall das. Dann schaut man sich sehr, sehr wichtig die Zähne an. Ja, oft habe ich wirklich Zahnbefunde, wo ich denke, mein Gott. Und die Besitzer versichern mir glaubhaft, wirklich, und ich glaube das. Wir haben nichts gemerkt. Aber das ist dann eine gute Gelegenheit, über Zahngesundheit zu sprechen, über eventuell eine Zahnsanierung. Ja, und das ist etwas, was ich wirklich sagen kann. Unsere Leute hier, unsere Patientenbesitzer, sind super dankbar für eine gute Aufklärung. Und wenn ich ihnen da zeige, ja, dass die Zahnwurzel freiliegt, ja, oder dass dieser Zahn wirklich, dass da Zahnsubstanz einfach fehlt, was Zahnschmerzen macht, ja, dann sind die meisten sofort dabei zu sagen, oh ja, komm, das wollen wir beheben. Ja. Genauso auch, ja, Herzgeräusche. Wenn mir etwas auffällt, ja, und es ist nur eine Impfung, dann kann ich sagen, okay, komm, ja, wir haben netterweise eine sehr, sehr gute Herzfrau bei uns im Team, ja. Dann sage ich, komm, wir machen eine Herzsono, ja, machen mal einen Ultraschall, weil im Falle, es kommt dann wirklich mal zum Notfall, dann ist das aber abgeklärt. Ja, oder ich taste durch den Bauch, ja, hatten wir hier gerade wieder. Ganz wichtig ist zum Beispiel Gewichtskontrolle. Ja, es wird erstmal das Gewicht eines Tieres aufgenommen. Warum? Bei kleinen Heimtieren, bei Kaninchen ist ein Gewichtsverlust von 200 Gramm viel. Ja, und das Tier war eigentlich nur gekommen, um die Zähne zu kontrollieren. Und der Kollegin fiel dann beim Durchtasten des Bauches auf, oh, da ist aber eine große Umfangsvermehrung. Ja, solche Dinge. Deswegen ist die Untersuchung wesentlich. Und auch da wieder das Beispiel, ich hatte einen Patientenbesitzer, der sagte, ja, wieso muss ich denn jetzt schon wieder eine Untersuchung bezahlen? Ich war doch vor 14 Tagen erst da. Ja, das ist richtig. Aber ich bestimme auch die Temperatur. Und die kann sich an diesem Tag deutlich unterscheiden von der Körpertemperatur vor 2 Wochen. Ja, also das sind einfach so, ja, ganz normale Dinge. Das heißt, der Hund wird erst gründlich untersucht, die Temperatur wird bestimmt. Ich bespreche mit dem Halter, gibt es irgendwas, was wir beachten sollten, weil dann kann man auch nochmal die Zusammensetzung der Impfung variieren. Ja, ich kann die Bausteine ja minimieren, wenn ich weiß, der Hund ist vielleicht sehr empfindlich. Das raten wir zum Beispiel bei den ganzen Zwergrassen auf jeden Fall. Die sind oft schon mal ein bisschen sensibel, was das angeht. Und dann kann man ein Impfschema passend für diesen Hund mit seinem Menschen immer wieder das Gleiche entwickeln.
Schön. Davon ab, dass das so natürlich hoffentlich im Idealfall läuft. Was für Nebenwirkungen kann denn so eine Impfung aber haben, die vielleicht nicht erwünscht sind?
Letztendlich alles von gar nichts bis hin zu bisschen müde, bisschen matt. Empfindlichkeit direkt an der Impfstelle bis hin wirklich zu einem Impffieber. Ja, aber alles, das ist nicht tragisch. Also gerade Fieber, entschuldige, aber ich benutze immer gerne die Gelegenheit, ein bisschen Werbung für Miteinander von Hund und Mensch zu machen. Es macht immer Sinn, dass ich die Normtemperatur meines Hundes immer mal bestimme. Das heißt, ich messe mal morgens, ich messe mal abends, ich messe mal nach Aufregung. Wie lange braucht mein Hund, um sich wieder zu beruhigen, wenn er sich aufgeregt hat? All das sind Dinge, die mir hier im Alltag deutlich weiterhelfen.
Ja. Macht ganz viel Sinn. Aber misst man das eigentlich immer noch mit einem Thermometer im Anus, im Po? Oder wie macht man das eigentlich heute?
Auf jeden Fall. Okay. Da die Ohren bei Hunden so unterschiedlich sind, kann man mit dem Ohrthermometer nicht lassen.
Ich dachte, sowas gibt's mittlerweile auch. Aber okay, da habe ich auch wieder was gelernt. Prima. Das muss ich auf jeden Fall bei meiner Hündin auch mal einführen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Nun bist du ja schon ein alter Hase im Geschäft und oder eine alte Häsin. Und jetzt möchte ich dich aber ganz gerne fragen, was weißt du so über die Entwicklung der Impfungen und hast du auch irgendwas über die Zukunftsperspektiven gehört? Wird es immer weniger Impfungen geben? Werden Krankheiten ausgemerzt werden? Wie sieht das aus? Gibt es da irgendeine Aussicht?
Also da tue ich mich schwer, weil, wie gesagt, ja, ich bin keine Internistin. Ja, wir haben ja Spezialisierung bei uns im Haus, wirklich Dinge, die ich einfach netterweise auch nicht mehr machen brauche. Weil es da Leute gibt, die können das wesentlich besser als ich. Aber generell, um das mal allgemein zu beantworten, ich würde das sehr vorsichtig sehen. Weil die Grenzen werden ja immer fließender. Ja, ich glaube, ich habe hier mit einem Humankollegen gesprochen, ja, so mein Kind, mein früheren Kinderarzt, der sagte, wir haben zunehmend Schwierigkeiten mit Erkrankungen, die wir über wirklich Jahrzehnte nicht hatten. Ja? Und ich glaube, so ist es bei uns mit den Tieren auch zu sehen. Wir werden einfach immer offen bleiben müssen für das, was kommt. Ja? Und Gott sei Dank haben wir eben Institute, ja, die uns dabei auch wirklich helfen, die wissenschaftlich forschen und die uns immer wieder unterstützen können in der Entscheidung, was steht denn jetzt an? Ja, so wie ich eben sagte, wir haben früher ohne Bedenken jährlich alles geimpft. Ja, Gott sei Dank sind wir da heute von weg. Aber da eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, glaube ich, wird schwer sein. Aber da sollte man vielleicht eher einen Parasitologen fragen oder einen Internisten.
Alles klar, weiß ich Bescheid. Super, Heike. Ich würde dir ganz gerne noch ein paar allgemeine Fragen stellen, die ich eigentlich jedem meiner Gäste stelle. Mich interessiert nämlich auch immer so ein bisschen der Hintergrund. Was ist denn so deine Hundelebensgeschichte? Hast du überhaupt einen eigenen Hund?
Ja, also das ist gerade für mich eine ganz besondere Lebensphase. Ich habe gerade nichts. Und ich hatte immer Katze, Hund und Pferd. Und zurzeit habe ich gar nichts. Das ist für mich auch sehr besonders. Ich muss mich auch daran gewöhnen, beim Joggen ohne Hund zu sein. Aber auch das, ja, hat aber einfach den Hintergrund zum einen, weil die Praxis, da sind wir auch sehr dankbar für, sehr, sehr gut wirklich sich etabliert hat und wir viel zu tun haben. Und ich möchte meinem Tier ja auch gerecht werden. Und zum anderen ist es so, dass ich gerade kein eigenes Zuhause habe, weil mein Post abgebrannt ist. Ja, nicht schlimm, alles gut, alles in Arbeit, wird dann auch schön neu. Aber von daher ist es auch ganz gut, ne, für eine Katze jetzt einzuziehen und sie müsste dann in 3 Monaten mit mir wieder umziehen. Nein, aber prinzipiell, es fehlt mir schon sehr. Und es ist kein Ersatz, weil jeder sagt zu mir, du kannst auch jede Menge Tiere streicheln. Ja, natürlich, aber es sind ja nicht meine.
Wann hat denn deine Hundeliebe begonnen? Wann hattest du denn so deine ersten Hundeerfahrungen?
Sehr, sehr früh. Also ich bin so der Klassiker, der schon immer wirklich auf Tiere völlig verrückt war. Da ich meine Eltern nicht dazu bewegen konnte, musste also alles im Verwandtenkreis herhalten, was Tiere hatte. Und so hatte meine Tante schon immer Collies. Und ja, da war ich, als ich 1-2 Jahre alt war, dann so oft es ging. Und was auch sehr schön war, ich habe Verwandte, die hatten eine Schweinezucht. Und damals hatte man, wenn man eine Schweinezucht hatte, auch nicht nur eine Schweinezucht, sondern man hatte auch ein Arbeitspferd und Jagdhunde und Hofhunde und Katzen. Und ja, so wie ich Ferien hatte, habe ich angerufen und gesagt, kann ich kommen? Ja, und das war für mich halt ein Eldorado.
Ja, das glaube ich. Auch das hört sich toll an, sehr schön.
Ja.
Okay, nächste Frage. Kennst du zufällig einen Hundewitz?
Einen Hundewitz? Ich kenne einen vielleicht nicht ganz Hundewitz, aber so ganz lustige Begebenheit. Ich mache es mir immer zur Regel, wenn ich einen Hund untersuche, dann versuche ich immer dem Besitzer zu sagen, was ich gerade sehe oder was ich auch nicht sehe. Ja? Und ich hatte den Hund abgehört, schaute ihm gerade ins Ohr, hatte aber vergessen zu sagen, dass die Lunge völlig frei war und sagte dem Besitzer, während ich ins Ohr gucke, hier, ach, wollte ich sagen, die Lunge ist völlig in Ordnung. Und sagte, Donnerwetter, sehen Sie das durchs Ohr?
Okay, der ist gut.
Ja.
Ein selbstgemachter Witz, super.
So sollte ich sagen, ja.
Toll. Ja, es finde ich schön, dass du mit deinen Kunden so sprichst, während du die Untersuchung machst. Das fehlt mir manchmal bei meiner Tierärztin, muss ich sagen. Vielleicht muss ich ihr das mal vorschlagen.
Also der Knackpunkt ist eigentlich, wenn ich es schaffe, eine entspannte Atmosphäre zu erzeugen, ja, und jeder, der kommt, hat Stress und wenn es nur eine Impfung ist, Ja, wenn ich es aber wirklich versuche, es für uns alle einfach angenehm zu machen. Ja, die Zeit habe ich ganz pragmatisch, wenn ich es denn brauche, an Zwangsmaßnahmen gespart. Da muss ich meinem Hund nicht ihn irgendwo fesseln, knebeln, weil meine Hand hat er kennengelernt, indem ich Hallo sage. Ja, ich sage mal, wenn ich vor einem Hund stehe, wir wollen doch auch nicht statt Hallo auf den Kopf getätschen zu kriegen und sagen, wie geht's dir denn heute? Nein, wir sind respektvoll, halten ihm die Hand hin und sagen, okay, lern mich kennen, wenn du magst. Ja,
ja, sehr schön, finde ich toll. Wenn du mit einem Hund spazieren gehst, am liebsten mit oder ohne Leine?
Das kommt auf den Hund an.
Das ist richtig.
Weil der Ausgangspunkt ist natürlich, wir wollen gemeinsam entspannt spazieren gehen. Und wenn ich denke, dass er vielleicht jeden Moment irgendwo hinter einem Kaninchen her verschwindet, dann bleibt er an der Leine, ganz einfach.
Auf jeden Fall. Und dafür gibt's ja auch tolle Schleppleinen. Okay.
Ja.
Wenn du einen Hund hast, denke an die Zeit zurück und vielleicht auch an die Zukunft, darf dein Hund ins Bett und aufs Sofa?
Nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich liebe meine Hunde oder meine Tiere wirklich sehr. Aber ich hatte einen Leonberger, so um die 70 Kilo, der liebte Wasser. Der sah da aus und der roch auch dementsprechend. Also der schlief super gerne vor meinem Bett und das war auch sein Platz. Aber ich glaube, ich wollte nicht mein Bett mit ihm teilen, nein. Aber auch da bin ich völlig, völlig schmerzfrei. Wenn jemand sagt, ich mag das. Ich hatte hier ein Ehepaar, der Rotti hatte gefühlt 50 Kilo, also so richtig schön Rotti, ne, mit Sabber und so. Der hatte sein eigenes Kopfkissen zwischen dem Ehepaar. Wenn man das mag, ist das ja völlig in Ordnung.
Ja. Ja. Und tatsächlich kann die Geruchsbelästigung ja auch auftreten, wenn der Hund vor dem Bett schläft. Meine Hündin hatte neulich etwas Blähungen, weil sie beim Grillen was geklaut hatte, was sie eigentlich nicht essen sollte. Und das war auch keine schöne Nacht, muss ich sagen.
Ich weiß, aber da würde ich immer sagen, da muss ich meinem Hund zuliebe durch.
Das stimmt, definitiv. Gut, nächste Frage. Was würdest du füttern? Trockenfutter oder was?
Auch die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Im Prinzip muss es für mich einfach pragmatisch sein. Ja, das heißt also, die Basis für meine Hunde war immer Trockenfutter. Und da gibt's natürlich auch mal was dazu. Ja, das ist völlig klar. Aber ich hätte nie den Anspruch zu sagen, ich barfe, weil wenn man richtig barfen möchte, heißt es wirklich, man braucht eine berechnende Ration. Ja, ich sage mal, dem Hund einen Blumenkohl und ein Schweineohr hinzuwerfen, ist nicht gebarft, mal überspitzt ausgedrückt. Ja, und es gibt Menschen, die das wirklich sehr, sehr sorgfältig machen, aber leider nicht alle. Und das Problem ist halt einfach nur gerade beim Welpen, ja, oder beim Junghund. Die Fütterung muss an das entsprechende Lebensalter angepasst sein. Und da gibt es keinen Standard. Deswegen bin ich immer dafür, wenn ich genau sage, das ist mir aber zu lästig und ich kann das völlig verstehen, weil das ist aufwendig, wenn man das richtig machen möchte. Ja, dann doch lieber einen guten Standard, ja, wo ich immer sage, es gibt in der Regel zwei Dinge, woran ich mich orientiere, das ist das richtige Futter für meinen Hund ist. Zum einen, es schmeckt ihm und zum anderen, die Ausnutzung ist gut. Ausnutzung heißt, mein Hund setzt 2, maximal 3-mal am Tag kleine, kompakte Kothäufchen ab. Macht er 5-mal, 6-mal solche Haufen, mag das Futter noch so gut sein, passt aber für diesen Hund nicht, weil die Ausnutzung nicht stimmt. So. Und stimmt, wenn es dann ein Futtermittel ist, was Alleinfutter in Deutschland gekennzeichnet ist, und das sind sie in der Regel fast alle, ja, dann ist es gut. Und dann kann ich es immer noch ein bisschen mit variieren.
Schön, super. Vielen Dank für diese Info. Toll erklärt. Okay, was wäre dein Top-Tipp für Hundehalter, wenn du einen loswerden dürftest? Es darf gerne natürlich jetzt zum Thema Impfung sein, muss es aber nicht unbedingt.
Ach, das wäre ein ganz allgemeiner. Hab Spaß mit deinem Hund. Ja, vor dem Hintergrund Immunsystem. Wir wissen heute so viele, was immunsuppressiv wirkt. Und wenn ich aber sage, ich liebe meinen Hund, ich liebe die Interaktion mit ihm, wir haben gerne gemeinsam Spaß, dann ist das eigentlich das Beste, was man für die Gesundheit seines Hundes tun kann.
Schön. Ach, klasse. Was für eine nette Empfehlung. Toll. Okay, und meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne, Heike? Hast du überhaupt Zeit dazu und hättest du einen schönen Buchtipp für uns?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ach ja, also ich bin begeisterte Leserin und eines meiner Lieblingsbücher ist natürlich das von James Herriot, von den Kollegen aus England. Weil da muss ich manchmal so herzlich und lauthals lachen, weil ich sehe mich 1:1 in seiner Situation. Ja, wenn er eine nicht gerade freundliche Katze aus dem Käfig buxiert hat, sie hat ihn in die Hand gebissen und der Besitzer sagt, ach komisch, das hat er ja sonst noch nie getan.
Super. Noch ein Buchtipp? Gibt's einen zum Thema Impfung? Kann man da irgendwas nachlesen oder weißt du da auch nicht so recht?
Also ganz ehrlich, um das mich ein bisschen damit vielleicht aus dem Fenster zu lehnen, da würde ich das Internet vorziehen. Weil bis ein Buch recherchiert ist, gedruckt ist, ist es unter Umständen schon nicht mehr aktuell. Stiko und ja, das sind so die Gremien, an die man sich da sehr gut wenden kann. Oder an den Tierarzt seines Vertrauens oder der Tierärztin.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, wo man euch eigentlich findet. Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
Ja, sehr gerne. Wir sind in Wetzlar, beziehungsweise jetzt Schöffengrund. Das ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde von Frankfurt und nördlich. Und die Adresse ist Steinstraße 9 in Schwalbach, Schöffengrund Schwalbach. Und wir sind erst vor einem Jahr in ein neues Gebäude gezogen, was uns auch platzmäßig endlich das bietet, was wir wirklich brauchen. Und es ist auch, wir fühlen uns sehr, sehr wohl und das ist auch das Feedback, was wir von unseren Patientenbesitzern bekommen. Und ansonsten haben wir am 28.07. unser 10-jähriges Bestehen der Gemeinschaftspraxis, also eine herzliche Einladung auf diesem Weg.
Super, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Bestehen auf jeden Fall. Und wie ich finde, habt ihr auch einen super Internetauftritt. Also ganz, ganz herzlichen Glückwunsch mal dazu. Ihr seid sogar auf Instagram. Das finde ich richtig toll. Und da postet ihr auch immer wieder ganz tolle und spannende Sachen. Also da kann ich auch jeden nur darauf hinweisen. Schaut da mal rein bei die Tierärztinnen.
Ja, das ist sehr lieb. Da sind wir auch wirklich sehr bemüht, da immer auch was Neues zu bieten. Und auch da in diesem Medium, was ja das Medium der Zeit ist, wirklich vertreten zu sein. Ja?
Das kriegt ihr gut hin, auf jeden Fall. Das macht ihr wirklich super.
Herzlichen Dank. Ich gebe das gerne an unsere Social-Media-Frauen weiter.
Mach das auf jeden Fall. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich weiß, deine Zeit ist stark begrenzt. Ihr seid eine sehr gut funktionierende Praxis und es gibt viele Tiere, die deine Hilfe brauchen. Deswegen entlasse ich dich jetzt sozusagen auch wieder in deinen Arbeitsalltag. Heike, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns über Impfungen aufgeklärt hast. Und wie du sagst, wenn jemand Fragen dazu hat, sollte er sich natürlich an die Tierärztin seines Vertrauens wenden und da nochmal nachfragen am besten. Alle Links, die wir erwähnt haben und auch alle anderen, die noch nützlich sind, kommen hier in die Folgennotizen. Da kann man natürlich auch nochmal nachforschen. Und ansonsten sage ich ganz, ganz vielen Dank. Auf Wiederhören und bis bald.
Ja, ich habe mich ganz herzlich für die Einladung zu bedanken. Tschüss.
Tschüss, liebe Heike.
Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.